Hallo und herzlich willkommen. Der Thomas und ich sind wieder da.
Hallo.
Hallihallöchen. Und heute reden wir mal wieder über einen Film.
Was?
Man soll es nicht glauben.
Holy shit.
Aber wir reden nicht über irgendeinen Film, sondern wir reden über den Film. Ich glaube, gab es in der Geschichte des Kinos schon mal einen Film, der so oft nach hinten geschoben wurde, so oft gesagt wurde, ja, jetzt kommt er und dann kam er doch nicht. Gab es das schon mal?
In der Größenordnung glaube ich nicht. Ist bestimmt schon irgendein B-Movie oder so passiert, aber was wirklich jetzt auch zu Hollywoods A-Garde gehört, das ist, glaube ich, unerhört.
Ja, genau. Und ja, mit dem kleinen Hinweis sollte man eigentlich schon erraten, worum es geht.
Ostwind 3.
Wer hat nicht drauf gewartet? Nee, wir reden heute natürlich über den aktuellen James Bond. No Time to Die, beziehungsweise keine Zeit zu sterben, auf gut Deutsch.
Es gibt tatsächlich Ostwind 3.
Es gibt sogar Ostwind 4.
Ach du Scheiße.
Ja, da war doch hier Deutschlandpremiere bei uns im Kino.
Es gibt übrigens Ostwind 5.
Oh, gut, und ich dachte schon, mein Leben hat keinen Sinn.
Ostwind, der große Orkan.
Ah ja. Ich glaube aber nicht, dass das dasselbe ist, oder? Das
Doch,
klingt irgendwie.
das ist wieder mit dem Pferd und dem Mädel, also.
Das klingt irgendwie so nach hier so Sci-Fi-Channel TV-Produktion, was irgendwann mal bei Schläferz
Titanics.
läuft. Was ist
Nee, das ist auch mit demselben Mädel, was auch bei Ostwind 1 schon gespielt hat.
Ah ja, gut.
Warst du da schon da, als die bei uns im Kino war?
Ja, klar. Da war aber bei der Premiere vom dritten Teil, war ich da.
Aha, ja, ich war bei der Premiere vom ersten Teil dabei.
Dann sag nochmal, du hast deinen Kindern später nichts zu erzählen.
Aber gut, um die geht es jetzt ja echt nicht.
Nein, genau, ich wollte gerade sagen, zurück zum Thema. Wir reden über den neuen James Bond. Ursprünglich geplant für 2019.
Ja.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, 2019. Wurde damals, glaube ich, verschoben wegen der Konkurrenz von Frozen und Star Wars.
Genau, ich glaube primär wegen Star Wars und hat man sich relativ schnell in den Arsch gebissen, weil Star Wars halt bekanntermaßen so hart gefloppt ist.
Ja, richtig. Star Wars 9 hat dann nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Und ja, dann kam 2020 und da wissen wir ja alle, was da passiert ist.
Das Jahr, über das keiner reden darf.
Und ja, dementsprechend hat sich das Ganze dann noch weiter nach hinten verschoben. Es hieß dann immer mal wieder, ja, und jetzt ist dann aber geplant und dann 2 Wochen später kam dann aber wieder, nee, doch nicht und dann doch lieber noch weiter nach hinten geschoben. Ich glaube, es gibt mittlerweile 4, 5 verschiedene Plakate
Ja.
mit 4, 5 verschiedenen also Release-Daten drauf. Ich wette, wenn man die alle besitzt, kann man die in ein paar Jahren für teuer Geld bei eBay ersteigern.
Deswegen war das sogar zur Zeit, als Bond so verschoben wurde, habe ich ja auch noch im Kino gearbeitet. Und es gab da sogar mal eine mehr oder weniger offizielle Mail von Warner? Ist das Warner? Nee, MGM.
Nee, MGM, genau.
Dass man doch bitte die Poster zurückschickt, weil man genau von sowas ausgeht, dass halt Sammler sich freuen, wenn das falsche Datum draufsteht. Weil
Naja.
wie ein Fehldruck bei Pokémon-Karten ist halt auch ein Kinodatum falscher, könnte irgendwann Wert haben. Und ich habe es ja nicht verstanden, dass sie den alle zurück wollten, aber die haben da ordentlich Geld reingepumpt, weil damals im Kino haben wir da wirklich alle 2 Wochen ein anderes Plakat von Bond bekommen und zwar in Vollausfertigung. Große Plakate, kleine Plakate, Banner, Aufsteller, nur um
Ja.
mit der Post einen Brief zu bekommen. Kann zurück.
Ja, sowas von wegen so Sammlerbedarf, das gab es ja damals bei die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der hieß ja anfangs auch nicht The Return of the Jedi, sondern The Revenge of the Jedi. Und das wurde dann irgendwann abgeändert. Und für so ein Plakat oder ein T-Shirt, was aus der damaligen Zeit noch mit dem alten Titel ist, kannst du irgendwie mittlerweile Tausende von Euros generieren. Also, das ist der Wahnsinn. Ja, also wer sich James Bond Plakate zugelegt hat, hebt die unbedingt auf.
Ja, die könnten tatsächlich wirklich irgendwann mal sehr viel Geld wert sein.
Genau. Aber jetzt am 30. September kam der Film dann endlich in die Kinos. Und ich glaube, bei vielen ist die Erwartungshaltung an den Film dann doch schon relativ hoch. Also vor allem beim Studio ist die Erwartungshaltung hoch, weil die müssen, glaube ich, einen Haufen Kohle einspielen, damit dieser Film sich rentiert für das Studio, weil ich möchte nicht wissen, wie viel Geld die in das Marketing, in die Promotion und alles reingedrückt haben. Ich glaube, die haben jetzt schon, also ich glaube, die befürchten schon, dass sie da einen ordentlichen Verlust machen, weil ich glaube, du hast mir das, glaube ich, mal gesagt, ich glaube, der Bond-Film muss der erfolgreichste aller Zeiten werden, um überhaupt das Budget wieder drin zu haben, ne?
Ja, also irgendwie so in die Richtung, ich habe das mal irgendwo gehört, ich weiß jetzt aber nicht mehr wo, der Film müsste ungefähr 800 Millionen Dollar einspielen, nur um auf Null zu kommen. Wenn man jetzt mal als Vergleich zieht, Spectre aus 2015, der letzte James-Bond-Film, hat insgesamt 880 Millionen eingespielt. Das ist schon eine Leistung, den dann reinzukriegen. Skyfall hatte die Milliarde geknackt.
Okay.
Aber dann waren das auch Sachen, da gab es keine Corona-Beschränkungen. Ich meine, wir waren ja auch im Kino, haben uns den zusammen angeguckt und das Kino war voll. Aber es war trotzdem nur, sagen wir mal, eine 60-prozentige Auslastung.
Ja, richtig, genau.
Was immer noch viel ist, weil wir haben uns den Film spät nachmittags angeguckt. Aber es ist halt, ein normaler Bond wäre trotzdem voll gewesen zu der Zeit. Das heißt, da geht halt viel Geld weg.
Ganz
da genau. Ist es nicht zwingend realistisch, dass ein James Bond auf 800 Millionen kommt. Weil sonst würde der irgendwas mit 1, noch was einnehmen, wenn man das dann vergleichsweise hochrechnet. Und ich glaube nicht, dass der Film das schafft.
Ja, es ist halt jetzt mal von der Qualität erstmal völlig abgesehen, dazu kommen wir ja gleich noch, aber es ist halt einfach erstmal in der heutigen Zeit mit den heutigen Beschränkungen und alles, die immer noch bestehen, es ist auf jeden Fall verdammt schwer. Also, wenn die den Film jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang im Kino laufen lassen, ich glaube, dann wird es schwierig, das zu schaffen, aber gut, mal abwarten. Ja, du hast es schon richtig gesagt, wir haben zusammen im Kino uns angeguckt, denn, das ist ein Bond-Film, den muss man sich im Kino angucken. Außerdem hatte ich an dem Tag Geburtstag, wo wir uns angeguckt haben. Von daher gibt es schlechtere Orte, seinen Geburtstag zu feiern, als in einem James-Bond-Film.
Richtig.
Und jetzt werden wir natürlich erstmal ein bisschen drüber reden. Wie hat uns denn der Film gefallen? Und ich meine, wir reden hier über den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig. Und da ist natürlich die Frage, ist das auch ein würdiger Abschied von Daniel Craig oder ist das ganze Ding komplett den Bach runtergegangen? Wir schauen mal, weil es gab ja auch hinter den Kulissen so ein bisschen, ja, der Film hat es nicht wirklich leicht gehabt, weder vor der Produktion noch nach der Produktion. Und da kommen wir aber gleich noch dazu. Wie immer fangen wir erstmal mit der spoilerfreien Abteilung an und wenn wir das fertig haben, geht es dann in den Spoilerbereich. Ja, Thomas, du bist ja jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt der größte Bond-Fan. Also du bist jetzt auch kein Hater, würde ich sagen, aber du, Bond ist jetzt einfach so ein Ding, wo du sagst, ja, kann man sich angucken, aber bist du jetzt nicht so unbedingt der Oberfan. Ich jetzt auch nicht, also ich bin auch nicht so krass in der Bond-Lore drin oder so ein absoluter Hardcore-Fan. Aber wie hat dir denn der Film jetzt so als absoluter Nicht-Bond-Fan, wie hat er dir denn gefallen?
Ja, genau wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt niemand, der sagt, oh Gott, da kommt James Bond, den muss man im Kino sehen. Ich habe nicht viele James Bond-Filme gesehen, was vielleicht, weil sie mir einfach meistens thematisch nicht daran sind. Die ich gesehen habe, fand ich nicht schlecht. Also ich habe tendenziell keinen Grund, Bond nicht zu mögen. Ich meine, abgesehen von Quantum Trost, den fand ich scheiße.
Ja, okay, das ist aber nicht schwer.
Aber ich glaube, das ist ja Allgemeinwissen, dass der Film generell nicht so der Hit ist.
Richtig.
Ja, also keine Ahnung, wenn mal so ein alter James-Bond-Film irgendwie lief und zu Hause wurde angemacht, hat man sich noch angeguckt, aber James Bond war noch nie was, wo ich mir dachte, ja, geil, für mich ist immer noch der beste James-Bond-Film Kingsman. Und der zweite beste James-Bond-Film ist Mission Impossible 6. aber mir hat der Film mir gefallen. Schwierig. Zum einen ist es ja der Abschluss einer Trilogie.
Naja, es sind insgesamt 5 Teile, also in der Quintologie.
Von der Quintologie. Davon habe ich nicht alle, habe ich alle gesehen? Wenn überhaupt einmal. Und das nicht, also wenn dann als er rauskam, also aus der letzte James Bond ist ja auch 6 Jahre her. Das heißt, ich konnte mit keinem Namen in dem Film wirklich was anfangen, außer mit James Bond.
Aber immerhin.
Immerhin, ich wusste, wer der Hauptcharakter ist. Ich musste nicht wie eine gewisse Dame im Kino ihren Freund fragen, warum Batman schwarz trägt. Oh.
Erinnere mich nicht dran.
So viel wusste ich dann doch noch. Der Film hatte seine Momente, die ich sehr langatmig fand. Mhm. Der Film hatte Momente, die mir sehr gut gefallen haben, die wir dann aber im Spoilerbereich drauf eingehen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, der Film war okay. für jemanden, der jetzt nicht wirklich viel von James Bond abgewinnt, er hat meine Erwartungen nicht überschritten und noch nicht enttäuscht. Ich kann mir aber tendenziell vorstellen, was man ja auch ein bisschen in Allgemeinkritiken sieht, dass so ein Die Hard James Bond Film nicht ganz so glücklich mit dem Film ist. Zum Beispiel auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der war im James Bond, der war auch in dieser 007 Premiere, also um 007. Das ist Familie, das ist quasi DNA bei denen, die ganze Familie mag James Bond und die gucken die Filme immer und der fand den auch nicht so besonders. Der hat sogar gesagt, was ich jetzt sagen muss, richtig ist, er hat gesagt, es wird ihm zu Mainstream. Weil interessanterweise war James Bond nie Mainstream, obwohl er so eine breite Masse angezogen hat.
Ja, stimmt.
Aber schon. James war, Bond war schon so gesehen.
Ja, war schon irgendwie ein Spartenprodukt. Also jetzt, das klingt jetzt gemeiner, als gedacht ist, aber James Bond hat schon seine feste Zielgruppe. Also es war jetzt eigentlich nie so, dass junge Leute jetzt komplett ausgerastet sind, wenn der neue James Bond ins Kino kam.
Richtig, es war so seine, ich würde mal sogar sagen, seine bisschen gehobenere Publikumsquote.
Ja.
Ich meine, das weißt du ja auch aus deinen Kinotagen. Und heute würde man wahrscheinlich sogar James Bond so eine gewisse Grundlage an Sexismus vorwerfen.
Ja, das ist noch milder ausgedrückt. Wenn man sich die alten Filme heutzutage anguckt, im Kontext der Zeit gesehen, ist das heutzutage, sind da einige Szenen echt schwierig. Ja.
Und da war halt die Kritik, es wird zu auf Versuch, den Mainstream glücklich zu machen. Ich finde, das merkt man dem Film sehr stark an. Ich weiß nicht, ob irgendwann das größte heiße Thema in dem Film. Ich denke mal, da reden wir bei den Spoilers drüber.
Ja.
Aber ja, um es lange Gelaber kurz zu machen. Ich fand den Film okay. Ich werde ihn mir nicht nochmal angucken. Ja, für mich war er in der Mitte einfach ein bisschen zu langatmig. Hatte aber die wenigen Action-Szenen, die der Film hatte, die fand ich gut. Aber drumherum war mir zu viel leere Story, die mich nicht wirklich mitfiebern lassen konnte.
Ja, also ich fand den Film tatsächlich ganz gut. Ich bin jetzt, wie gesagt, auch nicht der größte James-Bond-Fan. Ich finde die Reihe mit, also die Filme mit Daniel Craig, ich finde die durchweg in Ordnung. Wie gesagt, Quantum Trost ist eine Ausnahme. Der ist irgendwie komisch gewesen, der Film. Aber alle anderen Teile mit Daniel Craig, sei es jetzt Casino Royale, Skyfall, Spectre, die haben mir ganz gut gefallen. Und auch der Keine Zeit zu sterben. Ich bin jetzt die ganzen 2 Stunden, 43 Minuten, die dieser Film geht, haben mir Spaß gemacht. Es gibt in der Mitte definitiv Längen. Und ich finde auch, der Film ist definitiv zu lang. Also 2 Stunden, 43 Minuten. Also man hätte den Film auch locker 20 Minuten kürzer machen können. Man hätte jetzt keinen großen Verlust gehabt. Aber insgesamt war ich da relativ positiv gestimmt. Ich bin jetzt auch nicht mit riesen Erwartungen reingegangen. Denn ich fand Skyfall damals extrem gut. Und Spectre fand ich auch unterhaltsam. Aber da hat man schon gemerkt, dass da einfach die Qualität von Skyfall nicht mehr da war und da bin ich dann schon davon ausgegangen, dass auch Keine Zeit zu sterben nicht mehr diesen Level erreichen wird und das hat er auch meiner Meinung nach nicht und dementsprechend ich bin jetzt nicht enttäuscht gewesen, weil der Film hat genau das geliefert, was ich mir gedacht habe und dementsprechend war ich ganz zufrieden. Ich fand die Action sehr, sehr cool gemacht. Ich fand jetzt, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich fand gar nicht mal, dass es so wenige Action-Szenen waren. Also, war okay. Die Schauspieler haben mir durch die Bank weg sehr gut gefallen. Also Daniel Craig macht als James Bond immer noch eine gute Figur, finde ich. Auch Rami Malek als Bösewicht Safin hat mir gut gefallen vom Schauspiel. Ich fand die Rolle des Bösewichts, also den Bösewicht an sich, ein bisschen blass. Also da hätte man sich ein bisschen mehr ausdenken können. Ich finde seine ganzen Motivationsgründe und alles, das ist mir ein bisschen zu Marvel-Bösewicht-like, irgendwie, er ist halt böse, weil er böse ist. Das, weiß nicht, ich finde, im Jahr 2021 kann man sich ein bisschen was anderes ausdenken, vor allem, wenn es um James Bond geht, der ja häufig relativ interessante und skurrile Bösewichte auch hat. Aber nichtsdestotrotz hat es Rami Malek sehr, sehr gut gespielt. Ansonsten auch Lea Seydoux, Naomi Harris, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Lashana Lynch. Also die haben ja alle super gut gefallen. Sie spielen ihre Rollen jetzt nicht Oscar-verdächtig, aber überzeugend. Und also das hat mir alles gut gefallen. Die Musik ist gewohnt Bond-typisch. Und also so als, ich sag mal, Otto-Normalbürger ist man da zufrieden? Ich kann mir schon vorstellen, dass Diehard James Bond Fans da so ihre Probleme haben an speziellen Stellen. Aber wie gesagt, da bin ich einfach nicht zu tief in der Lore drin. Ich weiß, dass es so ein paar schöne Easter Eggs wohl geben soll. Mich da mal ein bisschen drüber informiert. Das finde ich auch ganz nett gemacht. Was mir wieder sehr gut gefallen hat, war, dass man echt tolle Landschaften und tolle Szenenbilder hatte. Also das hat mir richtig gut gefallen. Es gibt so ein paar Szenen, wo CGI eingesetzt wird, was echt nicht gut aussieht. Da wundert es mich dann ehrlich gesagt ein bisschen, weil der Film, hast du jetzt gerade im Kopf, wie viel Budget der Film hatte?
Rund 250 Millionen Dollar.
Wow, also das ist schon eine ordentliche Menge. Und da muss ich sagen, da fand ich dann das CGI an einigen Stellen. Es wird sehr dezent eingesetzt, finde ich persönlich. Aber wenn es eingesetzt wird, gibt es manchmal so ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, das fand ich jetzt irgendwie nicht besonders gut. Also da sieht man mal wieder, dass wahrscheinlich das meiste Budget für die Gagen der Schauspieler draufgegangen ist. Also,
oder irgendwelche Werbedeals.
Werbedeals oder wahrscheinlich dann, keine Ahnung, die Zahlungen an irgendwelche Regierungen, weil du in dem und dem Land drehen möchtest oder sowas. Keine Ahnung, also für CGI ist es wahrscheinlich nicht draufgegangen. Aber ja, das Ende vom Film hat mir sehr gut gefallen. Da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Ich möchte jetzt natürlich noch nicht zu viel verraten, aber das Ende hat mir extrem gut gefallen. Das fand ich super. Und insgesamt, wie gesagt, ich war vollends zufrieden mit dem Film. Es ist jetzt, er hat mich jetzt nicht übertrieben vom Hocker gehauen, aber ich hatte einen schönen Abend. Der Film hat mir Spaß gemacht. Ich werde mir den bestimmt nochmal angucken. Aber ja, also um das Ganze jetzt mal spoilerfrei abzuschließen, weil wir müssen uns da wirklich kurz halten, weil ich glaube, über den Film, es gibt so spezielle Dinge, man muss den Film spoilern, um über gewisse Kritikpunkte einfach zu reden. Das bleibt richtig. Einfach nicht aus. Und deswegen, um das jetzt den spoilerfreien Teil abzuschließen, wem empfehlen wir den Film? Ich würde sagen, jeder, der auf Agentenfilme, auf Actionfilme steht, sollte sich den Film auf jeden Fall angucken. James Bond-Fans, ja, werden ihn sowieso gucken. Da geht man ganz stark von aus. Ja, auch Leute, die einfach drauf stehen, wenn ein Film sich die Arbeit macht, auch an wirklich exotischen Orten mal zu drehen und man wirklich schöne Bilder bekommen möchte. Für diese Leute ist der Film auf jeden Fall super geeignet und für Actionfans sowieso. Ja, also ich kann ihn empfehlen. Und ja, dann würde ich sagen.
Eins habe ich tatsächlich noch.
Ja,
Weil du, also gerade über das CGI, wo du gesagt hast, was nicht gut ist. Ja, das ist leider nie gut. Und ich verstehe auch teilweise nicht, es gibt dann Szenen, wo James Bond irgendwo in der Landschaft steht. Und ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber das sieht halt einfach super künstlich aus.
Ja, ich weiß.
Und das ist wirklich was, die werden ja wohl genug Geld haben, um einen Greenscreen richtig ausleuchten zu können, wenn sie es schon nicht in der Location drehen können. Und entweder waren das Nachdrehs, oder was weiß ich für komische Sachen. Aber viele Shots sahen halt einfach nicht aus, als ob er da war. Und das letzte Mal, dass mich das so wirklich erwischt hat in dem Film, das sind dann wirklich eher Filme, jetzt mal blöd gesagt, Ben Hur oder so. Mhm. Aber halt Filme, die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre sind, weil da ging es halt noch nicht besser. So, mein Gott, das passiert halt.
Ja.
Aber in einem 250-Millionen-Dollar-Film erwarte ich, wenn man es mal vergleicht mit der große Gatsby, der hat auch eine Menge CGI und du siehst es nicht.
Richtig.
Ich erwarte jetzt hier kein Endgame-Level, weil das ist wirklich High-End, das ist die Königsklasse, aber ja. Das fand ich ein bisschen, und wegen Schauspielern, Daniel Craig, finde ich, hat es gut gemacht.
Mhm.
Rami Malek, ich weiß nicht, ob es einfach nur der Charakter war, wo wir gleich noch drüber eingehen, der mir einfach nicht gefallen hat als Bösewicht, aber ich fand die Performance von ihm auch nicht wirklich gut.
Okay.
Es ist das erste Mal, dass mir eine Rolle von Christoph Waltz nicht gefällt. Es ist das erste Mal, dass mir eine Rolle von Christoph Waltz gespielt nicht gefällt.
Mhm.
Ich meine, er hatte nicht viel, mit dem er arbeiten kann, und die Umsetzung war ich jetzt nicht so begeistert von. Dafür muss ich sagen, die Jeffrey White, also Felix Leiter, fand ich sehr gut in dem Film.
Ja, Jeffrey White, wie immer, top eigentlich.
Ja. Aber sonst war das für meinen Geschmack ein bisschen, ja, da hat mir so ein bisschen das Pompöse gefehlt, auch vom Schauspielerischen her. Aber jetzt kann man, glaube ich, auch an den Punkt gehen, wo es Spoiler gibt. Also jeder, der den Film noch gucken möchte, jetzt aufhören. Ich meine, ihr verpasst eh nichts bei dem Blödsinn, den wir erzählen. Aber wir spoilern, weil das können wir gut.
Ja, das auf jeden Fall. Wenn wir eins können, dann ist es spoilern. Hm. Jesus stirbt am Ende. Nein.
Die Titanic sinkt.
Also sinkt mit G.
Genau. Titanic 3, das singende Schiff.
Titanic, das Musical.
Nein. Das ganze Boot sinkt, My Heart Will Go On.
Wobei das wahrscheinlich, wenn man es gut macht, würde wahrscheinlich gut rüberkommen.
Irgendwie so der Typ, der ertrinkt. Blah, blah, blah,
blah. Der auf die Schiffsschraube fällt.
My Heart Will Go On.
Gut, nein, wir wollten über Spoiler für Keine Zeit zu sterben reden. Genau, du hast es ja eben gerade schon gesagt, Rami Maleks Bösewicht, der Safin. Ja, also wie gesagt, ich fand das Spiel von Rami Malek an sich sehr gut, aber es täuscht halt nicht drüber hinweg, dass der Charakter katastrophal schlecht geschrieben ist. Ich meine, der Film fängt ja mit dieser Rückblende von Madeleine Swann an, wenn man sie als Kind sieht, wie sie da eben von Safin überfallen werden, weil er sich an ihrem Vater rächen möchte, weil dieser ist ja Mr. White von der Organisation Spectre und der hat wohl die Familie von Safin getötet. Und dementsprechend will er natürlich Rache, bla bla bla. Und was ich irgendwie bei diesem Charakter so komisch finde, sein Hauptmotiv ist Rache.
Mhm.
Und er will natürlich Rache nicht nur an Mr. White, sondern er will komplett an Rache an Spectre üben.
Ja.
Und das schafft er im Film ja auch tatsächlich. Denn es
gibt richtig, dann so, das ist ja in der ersten halben Stunde ist das Thema rum.
Genau. Also in der ersten halben Stunde schafft es Safin mit einem Virus, der, naja gut, kann man es Virus nennen, das sind so kleine Nanobots,
ja.
Die eben diese ganzen Spectre-Agenten, er schafft es, die alle mit einem Schlag zu töten, weil diese Nanobots auf die DNA der einzelnen Personen abgestimmt sind. Und damit hat er Spectre mehr oder weniger ausgeschaltet, bis auf Blofeld, der sich ja in Gewahrsam befindet. Und eigentlich sollte dieser Anschlag Bond gelten, aber das wurde dann umprogrammiert und somit hat das halt Spectre erwischt. Und damit hat er seine Aufgabe im Prinzip erfüllt. So. Und dann ist den Autoren aber irgendwie eingefallen, ach scheiße, wir brauchen ja noch den Bösewicht. Und plötzlich hat er irgendwie vor, so in guter alter Bond-Manier, ja, ich verkaufe das Zeug halt und dann wird die ganze Welt gereinigt, bla 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 und alle bösen Menschen sind weg und pipapo und hin und her, wie man es halt schon tausendmal gehört hat. Ist für mich irgendwie, ich meine, okay, es ist schon interessant, wenn man sich überlegt, okay, was macht eigentlich der Bösewicht, wenn er mal sein Ziel erfüllt? Denn da muss ich sagen, das ist relativ historisch für einen Bond-Film. Hier ist es der Bösewicht, der tatsächlich mal sein Ziel erreicht.
Mhm.
Und dann halt die Frage zu stellen, okay, was macht denn der Bösewicht jetzt eigentlich? Das ist so ein bisschen wie bei Megamind. Was macht der Bösewicht, wenn er den Held besiegt hat? Ihm ist langweilig. Und dann sagt er halt, okay, gut, jetzt will ich halt meine Macht festigen. Hätte man interessant darstellen können, wird's aber nicht. Also ich finde, es wird hier irgendwie einfach so, ja, Safin hat jetzt halt plötzlich das Ziel, irgendwie die Welt kaputt zu machen und Bond will ihn natürlich aufhalten und dementsprechend kämpft er gegen Bond. Aber das ist mir irgendwie, also in dem Film sitzt du irgendwann da und denkst dir so, was hat der Typ jetzt eigentlich vor? Was ist eigentlich genau dem seine Motivation jetzt noch? Ja, und ich weiß nicht. Also ich finde den Charakter wirklich nicht gut geschrieben und das tut mir echt leid, weil, wie gesagt, ich mag Rami Malek und ich finde, er spielt es auch toll. Er spielt diesen Psychopathen eigentlich ganz gut. Aber ja, er kann halt so schön spielen und so toll spielen, wie er will. Wenn halt keine Substanz da ist, dann bringt es einem halt nicht viel.
Das ist halt auch was ich so gar nicht kapiert habe. Dass er Rache will an der Familie, die quasi ja seine Familie getötet hat, kann ich verstehen. Mhm. Dass er dann noch Rache an der ganzen Organisation will, wo der Vater mit zu tun hatte, kann ich auch noch verstehen. Aber danach dieses, und jetzt zerstöre ich die ganze Welt, warte. So, das ist jetzt 5 Schritte auf einmal genommen. Was hat denn jetzt die ganze Welt dafür zu tun?
Ja, eben, genau.
Wirklich,
ja.
Nimm Rache an der Familie, ist voll okay. Und danach bau von mir aus den Film rum, dass, weil ja die Madeleine?
Ja, ja, genau.
Die ist ja die letzte Überlebende dieser Familie und er jagt halt einfach sie. Und James Bond muss sie beschützen, weil James Bond ist ja ihr Partner und da will er sie natürlich beschützen und das ist dann ein James-Bond-Film. Daraus kann man ein schönes Katz-Maus-Spiel machen.
Richtig, genau.
So, wenn der vor allem James Bond weiß, der Typ, der kann mit einem Befehl eine ganze Organisation töten und jetzt ist er hinter der Frau her, hinter der ich liebe. Das ist eine Situation, die kann jeder verstehen. Man kann wirklich für James Bond sein, aber dieser Schritt von, okay, meine Familie ist tot, ich lasse jetzt die ganze Welt verbrennen, macht halt keinen Sinn. Weil du hast ja vorhin gesagt, das ist für dich so ein Marvel-Bösewicht. Und wenn ich ihn jetzt mal vergleiche mit Killmonger, einem der besten Marvel-Bösewichte, der so ziemlich denselben Beweggrund hat, dessen Vater ja auch gestorben ist, und dann geht er hin zu nach Wakanda und sagt, ich habe jetzt hier den Thron verdient, weil mein Vater, den habt ihr hintergangen. Ein komplett nachvollziehbarer Grund.
Ja.
Und würde der jetzt auch sagen, ich will jetzt die Welt übernehmen, macht keinen Sinn. Und deswegen, das ist, ich weiß nicht, was ich für eine Rolle gedacht habe. Die hätten dann lieber Christoph Waltz nicht so früh sterben lassen sollen und hätten ihm dann vielleicht nochmal aus dem Knast kommen lassen können. So dieses typische, okay, ich komme mit aus dem Gefängnis raus und ich helfe dir, ihn zu finden. Sie fangen ihn und dann ist auf einmal Blofeld weg. Hat man schon tausendmal gesehen, aber passt halt zu einem James Bond. Aber dieses, ihr habt meine Familie getötet, jetzt lasse ich die ganze Welt sterben. Das macht, glaube ich, so ziemlich gar nirgendwo Sinn. Dass man vielleicht umgangssprachlich die Welt brennen sehen will. Ja, klar. Aber what the fuck?
Ja, vor allem, also was ich dann auch irgendwie nicht so 100% verstanden hatte, war, ich meine, okay, du siehst am Anfang, wie er dann eben auch Madeline verfolgt, weil sie ihn ja anschießen, also weil sie ihn tatsächlich niederschießen kann erstmal, was übrigens eine nette Reminenz an Spectre ist, weil da erzählt sie nämlich, dass sie als Kind von einem Mann überfallen wurde und sich gegen ihn gewehrt hat. Aber was ich da nicht verstehe, ist, sie bricht dann, also sie flieht vor ihm auf einen gefrorenen See, bricht dort ein. Und Safin rettet sie dann plötzlich.
Richtig.
Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz. Na, okay, vielleicht war es dann so, okay, mit dem Kind hat er dann irgendwie. Hat er dann doch irgendwie. Will jetzt das Kind nicht töten? Okay. Aber ich habe das Gefühl, oder vielleicht habe ich auch einfach irgendeinen Plotpoint nicht so 100% verstanden in dem Film, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das wirkte total random, weil es wird nicht mehr aufgegriffen.
Ja, das ist einmal am Anfang.
Okay,
gut.
Ja, ja, ja.
Mhm. Wie gesagt, wenn sie ist ja Psychologin oder Psychotherapeutin, da ist er ja dann da und dann treffen die sich und dann erzählt er es ihr und dann ist das Thema und danach nie wieder.
Ich meine, ja, genau, weil ich meine, okay, du kannst sagen, sie ist ja die Therapeutin von Blofeld und er muss noch irgendwie an Blofeld rankommen.
Ja, aber das weiß er doch damals nicht.
Eben, genau, aber er kann ja damals noch nicht wissen, dass sie Therapeutin wird. Also gut, wahrscheinlich denkt er sich, wenn ich da mit meiner gruseligen Maske auftauche, muss sie Therapeutin werden. Aber
ja, oder vielleicht ist das was, er will gucken, dass sie als Kind leidet, dass sie denselben Schmerz hat wie er und dass sie vielleicht dann an seine Seite kommt.
Ja, okay, das könnte vielleicht noch sein.
Aber
ja,
das ist halt nie Thema.
Ja, eben, also es wird mir zu wenig aufgegriffen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wirklich auch geplant war, dass Christoph Waltz Blofeld, dass der eigentlich der Hauptantagonist am Ende sein sollte. Und aus irgendwelchen Gründen hat man sich dann aber doch für Safin, also für Rami Malek entschieden, weil man dann gedacht hat, ja, nee, den können wir nicht so einfach verheizen, das wäre sonst langweilig. Weil irgendwie wirkt dieses Ganze am Ende so, ja, ich bin jetzt super böse und ich entführe jetzt deine Frau und jetzt muss ich die ganze Welt kaputt gemacht. Das wirkt irgendwie sehr konstruiert. Als hätte man wirklich noch irgendwie so einen Plot gebraucht, so hier, wir müssen denen jetzt noch irgendwie einen Grund geben, warum der böse ist.
Vor allem wurde doch auch der erste Trailer für Keine Zeit zu sterben so aufgebaut, als ob wirklich Christoph Waltz dann noch mehr in dem Film zu tun hat.
Ja, richtig. Und
weil dann mit diesem, ja, James, jetzt sind wir wieder hier und bla. Und der ist in einer Szene.
Richtig, also er hat
und einmal. Die ist nicht mal wirklich gut, weil diese Szene bringt nichts.
Richtig,
ganz genau. Die Szene heißt nur das, was James Bond wahrscheinlich so auch schon wusste. Und dass er sagt, mit Lane hatte ich nicht betrogen. Wahrscheinlich wusste er es auch, aber er kann ihr halt nicht vertrauen, was Sinn ergibt. Das heißt, das ist was, das Typische, das hätte auch eine E-Mail sein können.
Ja, ganz genau. Ja, gut, ich meine, Bond tötet ja dann auch versehentlich Blofeld in der Szene, weil. Madeline sollte ihn ja eigentlich umbringen, sie kann es dann aber nicht und geht dann raus. Bond hält sie kurz fest und überträgt dadurch diesen Virus, den sie sich vorher gegeben hat, auf sich selbst. Blofeld provoziert ihn dann und er wirkt dann kurz, lässt aber von ihm ab, aber logischerweise ist der Virus dann auf ihn übergesprungen und tötet Blofeld. Das ist für mich auch ein riesengroßes Problem, weil das ist sehr, sehr unrühmlich.
Ja, also, das ist dem Charakter nicht würdig.
Der ist ja immer so einer der Hauptbösewichte von Bond und der stirbt auch in den anderen Filmen, ich glaube, irgendwie 1000 Mal und ist dann aber trotzdem wieder da, so wie es halt früher immer war. Aber das ist irgendwie antiklimaktisch. Ich weiß nicht. Also ich fand es schon dämlich, dass die komplette Spectre-Organisation, also die Bösewicht-Organisation, innerhalb von 5 Minuten komplett ausgerottet wird. Ja. Durch so ein komplett convenient, hey, wir machen jetzt eine Party, wo alle Spectre-Mitglieder da sind. Alle, ausnahmslos. Selbst der Hausmeister ist da. Ja. Und das funktioniert, dass alle sofort sind alle tot. Es gibt keine Splittergruppen mehr, gar nichts. Alle Mitglieder sind plötzlich da. Oh, das ist so ein bisschen wie bei Age of Ultron damals von Avengers. In den ersten 5 Minuten wird einfach mal Hydra getötet. Also wird einfach mal Hydra zerstört. So, wow, okay. Ihr habt das irgendwie 3-4 Filme lang aufgearbeitet und innerhalb von 5 Minuten ist es abgearbeitet. Finde ich ein bisschen, also kann man jetzt so oder so sehen, ich finde es ein bisschen, naja.
Und wenn man das macht, um zu zeigen, wie mächtig dieser Saphine eben ist, okay, aber dann musst du auch eine gewisse Power haben und gefühlt tritt der Typ nur noch in 2 weiteren Szenen auf. Einmal, weil er das Kind von Madeleine auf den Arm nimmt und das andere Mal kommt er random raus und verhindert, dass Bond wegrennt.
Ja, richtig. Also sorry, er hat
der
halt
Typ ist nicht mächtig, das ist einfach nur, der ist halt einfach nur irgendein random Bösewicht. Wenn ihr doch dieses Powerspiel von ihm zeigen wollt, dann zeigt's doch auch richtig und nicht nur mit, ja, er ist ein Arschloch, er nimmt das Kind auf den Arm und geht damit durch giftige Pflanzen durch. Ja, das ist schon ein Dick-Move, aber er hat halt auch vorher 50 Leute getötet, also, naja, es ist jetzt nichts, was mich überrascht.
Ich meine, vielleicht wollte man das auch so machen, dass er so eher geheimnisvoll wirken sollte und immer so, er taucht halt dann auf, urplötzlich, aber das wirkt einfach nicht gut geschrieben. Also irgendwie hat man sich da nicht so viel Gedanken gemacht. Und ich fand es wirklich schade, weil ich mag Christoph Waltz. Ja, er spielt mehr oder weniger häufig dieselben Rollen, aber das kann er auch verdammt gut. Mhm. Und auch hier hat man irgendwie das Gefühl, als hätte Waltz keinen Bock auf die Rolle gehabt. Er wirkt irgendwie ein bisschen gelangweilt in der Rolle. Ich meine, okay, er spielt gerade den Anführer einer Organisation, die mit einem Fingerschnips zerstört wurde. Da bist du ein bisschen pisst und vielleicht auch demotiviert. Aber also mir hat Christoph Waltz in Spectre eigentlich ganz gut gefallen. Und hier ist er irgendwie, ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen wie, hey Waltz, komm mal vorbei, du musst noch schnell eine Szene drehen.
Ja, das war halt auch, ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr viel von Spectre, außer dass mir halt Christoph Waltz wirklich sehr gut gefallen hat. Und das war halt, ja, wie du sagst, er wirkt ein bisschen gelangweilt. Man kriegt wirklich so die Idee vor der Szene, wo dem gesagt, du, wir haben das Drehbuch geändert, du stirbst jetzt.
Ja, genau.
Und das auch noch relativ langweilig, weil du quasi durch einen Zufall stirbst, nichts Imposantes und dass du eigentlich hier der Bösewicht bist, ja, nee, du bist halt auch unwichtig. Damit machen sie halt auch die Gefahr von den vorherigen Filmen so ein bisschen nieder, weil wenn irgendein random Typ die einfach alle töten kann, dann so gefährlich kann die Gruppe dann auch nicht sein. Ich meine, ja, wie er es macht, das ist schon okay.
Ja, aber natürlich.
Das nimmt halt ein bisschen so den Wind aus den Segeln.
Ja, das fand ich auch. Was mir tatsächlich dagegen sehr gut gefallen hat, war die Rolle von Lashana Lynch, also Nomi, beziehungsweise die neue 007, denn James Bond ist ja nicht mehr im Dienst, der hat ja gekündigt. Und ja, dann ist seine 007-Nummer halt einfach mal an jemand anderem gegangen, und zwar an eine junge Frau. Und das fand ich einen mega geilen Move, denn es war ja die ganze Zeit im Gespräch, ja, wird James Bond vielleicht, wird die Rolle irgendwann mal von einer Frau besetzt? Da gab es ja dann einen riesen Aufschrei und es ist auch, glaube ich, mittlerweile offiziell bestätigt, dass es eben nicht so sein wird.
Ja.
Aber ich fand es halt super cool gemacht, dann, ja, wir haben jetzt halt keinen weiblichen James Bond, wir haben aber eine weibliche 007. Und das fand ich clever gemacht, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch ihre Rolle, ja, sie war teilweise ein bisschen unsympathisch an einigen Stellen, was sie ja auch sein sollte. Aber ich fand sie als 007 an sich schon ziemlich cool. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn jetzt irgendwann mal gesagt wird, es kommt ein Spin-off irgendwie mit ihr raus, würde ich mir tatsächlich sogar angucken. Aber das hat mir tatsächlich, das fand ich eine super coole Idee. Also wie man da diesen kleinen Schlenker so gemacht hat und gesagt, okay, wir machen keinen weiblichen Bond, aber es gibt jetzt halt eine neue 007 und die ist weiblich. Das fand ich tatsächlich ganz witzig. Und es wird ja auch im Film öfter mal ein Witz darüber gemacht, dass dann Bond, wenn er zum MI6 kommt, halt einen Besucherausweis erstmal bekommt, weil er nicht mehr in der Datenbank drin steht. Und wenn dann als nur 007 genannt wird, sie beide sich irgendwie angesprochen fühlen. Das fand ich dann schon ganz, ganz amüsant gemacht. Also das hat mir ganz gut gefallen. Generell fand ich den Humor im Film eigentlich jetzt gar nicht mal schlecht. Es gibt ein paar One-Liner, die mir ein bisschen zu cheesy sind, aber insgesamt fand ich den Humor eigentlich sehr passend. Also ist bei weitem nicht mehr so düster wie die ersten paar Bond-Filme, also zum Beispiel Casino Royale. Und ja, also James Bond hat so ein paar Sprüche, die ich eigentlich ganz witzig finde.
Bin jetzt nicht quasi der beste Freund mit der weiblichen 007 geworden. Mhm. Weil ich weiß nicht, die war mir dafür einfach zu unsympathisch. Auch der Charakterwandel dann am Ende mit dem, ja, ich möchte als 007 zurücktreten, der kommt so aus heiterem Himmel. Weil sie ihn quasi einmal in Action sieht und danach denkt sie sich, nee, hier, der passt das. Da merkt man dann doch, dass der Aufschrei so groß war, dass sie das Drehbuch umgeschrieben haben.
Ja, das merkt man dann schon leider
aber ein bisschen. Ja. Ich fand's auch jetzt sonst nicht wirklich, weiß nicht, dem Charakter konnte ich nicht wirklich viel abgewinnen. Den Humor fand ich jetzt, war okay. War jetzt nichts, was mich irgendwie großartig genervt hat. Wie gesagt, ein paar Sachen waren ganz witzig. Zum Beispiel einfach, dass wenn sie bei Q einmarschieren und er gerade sein Date vorbereitet mit dem teuren Wein, dass Daniel Craig sich erstmal die Weinflasche nimmt und leer trinkt.
Genau.
Wo ich mir denke, du Arsch, erst zerstörst du mir den Arm, jetzt machst du noch das Date kaputt, lass doch wenigstens den Wein da. Aber, ja.
Ja. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war das eigentliche Bond-Girl von dem Film, nämlich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Ana de Armas. Die hat mir sehr gut gefallen, weil sie das absolute Gegenteil von dem typischen Bond-Girl ist. Und diese ganze Szene finde ich generell mega gut gemacht, weil sie eigentlich den kompletten Charakter von James Bond durch den Kakao zieht. Also erstmal sitzt sie da und wartet auf ihn und motzt ihn erstmal an, so nach dem Motto, sie sind viel zu spät. Dann schleppt sie ihn irgendwie in so ein Kämmerchen und fängt an, sein Jackett aufzuknüpfen. Und er meint dann irgendwie noch so, ja, sollten wir uns vielleicht nicht lieber erstmal kennenlernen, bevor wir so weit gehen. Und sie fängt einfach nur an zu lachen und so nach dem Motto, das ist also, als ob ich überhaupt auf die Idee kommen würde, mit dir in die Kiste zu springen. Ja? Und das finde ich halt super, weil es ist halt eine schöne Parodie auf die vorherigen, also auf die generell auf die Bond-Filme. Weil Bond ja sowieso immer mit seinen Kolleginnen da in die Kiste springt. Und das fand ich einfach super. Also so schön, dass man gezeigt hat, okay, Bond ist halt auch alt geworden mittlerweile. Und nicht jede Frau springt ihn wieder sofort an. Und auch wenn die Mission dann beendet ist, steht sie einfach nur da, hält ihm so die Hand hin und sagt so, ja, tschüss, auf Wiedersehen. Also die Szene fand ich grandios. Die ist super.
Ja, das war auch mit einer meiner Lieblingsszenen, weil sie es halt so super toll spielt. Mit, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich mache das hier gerade zum ersten Mal. Und labert halt auch viel zu viel.
Aber tritt ordentlich in ein paar Ärsche. Also sie hat da schon ein paar coole Action-Szenen, vor allem in dem Kleid und in den Schuhen, Respekt.
Deswegen, da wird die quasi so in die aktuellere, neuere 007, da wäre ich voll dafür gewesen.
Ja,
also sie einfach die coolere Person spielt. Ich meine, sie hat auch einen ganz anderen Charakter geschrieben bekommen. Aber so fände ich es halt witzig, weil es halt auch ein ganz anderer Bruch wäre, weil sie sich selber nicht so ernst nehmen würde.
Ja. Richtig, genau. Da hätte ich auch echt gerne mehr von ihr gesehen, weil sie leider nur in dieser einen Szene zu sehen ist und dann nicht mehr. Fand ich sehr schade, weil sie hat auch diese Chemie zwischen ihr und Daniel Craig, die funktioniert super. Die haben ja beide auch zusammen in Knives Out schon gespielt. Und da hat das auch schon super funktioniert. Also ich finde diese Schauspielerin einfach, die hat so eine grundsympathische Art und von der hätte ich wirklich gerne mehr gesehen. Also
dann musst du dir mal Knock Knock angucken, da kannst du eine ganze Menge von da sehen.
Ja, okay. Dann über was könnte man noch über Christoph Waltz haben wir jetzt schon gesprochen. Wie gesagt, ich fand es sehr schade, dass sein Charakter so ein bisschen unrühmlich stirbt, aber gut, okay. Ja, dann ich glaube, wir können mal so langsam auf den größten Spoiler jetzt eingehen, und zwar das Ende vom Film. Und da muss ich ja wirklich sagen, das war für mich mit einer der besten Momente in diesem Film, generell von der ganzen Aufmachung her und alles. Der Showdown ist spannend, geht ein bisschen zu lang. Also den Showdown haben sie sehr weit in die Länge gezogen, finde ich. Den hätte man locker ein bisschen kürzer machen können.
Mhm.
Ich fand es ganz witzig, dass sie da so ein bisschen das klassische James-Bond-Bösewicht-Thema wieder aufgegriffen haben. Es ist irgendwie eine kleine Insel, da gibt es eine verlassene Fabrik und da hat der Bösewicht sein Hauptquartier. Das ist ja so irgendwie so ein typisches James-Bond-Ding. Ich glaube, bei Der Mann mit dem goldenen Colt war das auch schon so. Und ja, wenn der Showdown dann rum ist, ein Haufen Leute abgeballert wurden, dann kommt es halt zum ganz großen Knall, und zwar James Bond stirbt.
Richtig.
Und zwar nicht in so einer Art und Weise, dass das offscreen passiert, so nach dem Motto, ja, vielleicht hat er diesen, also ich meine, diese Insel soll mit diese Fabrik soll mit Raketen beschossen werden, weil da eben dieser Virus gezüchtet wird, der dann eben komplett zerstört werden soll. Und Bond muss aber die Tore öffnen, weil ansonsten diese Raketen halt keinen Schaden anrichten würden. Und er schafft es halt, aber er kommt eben nicht mehr zeitig weg. Und das letzte Bild, was du von ihm siehst, ist, wie er da steht und die Rakete schlägt direkt vor ihm ein und alles explodiert. Also es gibt keinen Zweifel, dass Bond das nicht überlebt haben kann. Und das fand ich dann doch, also erstmal mutig, aber auch, muss ich sagen, die richtige Entscheidung.
Ja, also muss man dazu noch sagen, er schafft ja erst die Tore zu öffnen und will dann losrennen. Dann kommt ja Rami Malek aus dem Nichts und haut ihm diese DNA-Probe ins Gesicht, womit dann der Virus seine Partnerin und seine Tochter, genau, weil wir noch gar nicht erwähnt, James Bond hat eine Tochter.
Ja, stimmt, genau, ja.
Und wenn das ist auch eine witzige Szene. Und der Kurz sagt aber, die blauen Augen, das sind nicht deine. Okay.
Ja, genau, sie ist nicht von dir. Sicher? Aber diese blauen Augen, sie ist nicht von dir.
Ja. Und dann ist es sie halt, ist natürlich er kann, tatsächlich von ihm. Und er kann dann halt nicht zurück und trifft dann auch seine Entscheidung und weiß, okay, er versucht es dann erst gar nicht und Rami Malek stirbt dann und dann geht er halt oben in den Sonnenuntergang quasi, kann nochmal mit ihr reden, sagt sie nicht, aber sie hört es raus und sagt, du wurdest vergiftet und er sagt, naja. Und ich fand es wirklich sehr, sehr gut, dass man es, wie gesagt, diese Rakete schlägt direkt vor ihm ein. Das heißt, wenn er das überlebt, dann boah,
ja, dann Respekt.
Dann erwarte ich im nächsten James Bond ein Crossover mit Fast and Furious.
Ich
weil nicht mal das würden die aus Fast and Furious überleben. Und die überleben jetzt ziemlich alles. Aber das fand ich schön, auch wie sie es gemacht haben. Es wurde von vornherein gesagt, das ist der letzte von Daniel Craig. Und so zeigen sie wirklich, es ist sehr schön. Ich habe kurz einen Schock bekommen, als dann irgendwie kommt, was war das, 2 Jahre später oder so? Und man sieht so ein Auto langfahren. Und ich so,
Wenn
es da drin sitzt oder irgendwie nur angedeutet wird, dann trete ich jemand in die Eier. Aber das ist zum Glück nicht so passiert.
Ja, zum Glück, weil ich saß neben dir.
Aua, ich kann da auch nichts für. Nee, aber das fand ich sehr, sehr gut gelöst. Ich fand, das ist ein sehr würdiger Tod für James Bond, vor allem als der erste James-Bond-Tod ist überhaupt. Und das, finde ich, haben sie sehr schön gemacht, weil er hätte es wahrscheinlich rausschaffen können. Aber
wahrscheinlich
er
ist halt James Bond.
Ja, bewusst dagegen, um die Frau zu retten, die er liebt. Was ist mehr James Bond als das? Er kann da einfach dastehen. Das heißt, er sitzt nicht irgendwo, sondern er steht. Er kann dem Tod mit einem Lächeln ins Gesicht blicken, so nach dem Motto. Und das, finde ich, ist so, ja, so ein kleines, schönes Macho-Ende.
Ja, ganz
aber genau. Aber es passt halt. Und ich meine, der wird von einer fucking Rakete zerfetzt, also.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Art, wie er abtreten kann. Mir hat es vor allem gefallen, weil am Anfang des Films wird ja auch schon diese Thematik so nach dem Motto, wir können unsere Vergangenheit nicht hinter uns lassen. Also,
richtig.
Ne, so nach dem Motto, wir gucken immer noch nach hinten über unsere Schulter und solange wir das tun, haben wir unsere Vergangenheit noch nicht begraben. Und hätte man ihn jetzt am Ende überleben lassen, wäre diese ganze Thematik eigentlich komplett für den Arsch gewesen. Weil das ist es halt. James Bond ist halt einfach eine ausgebildete Tötungsmaschine. Der kann kein normales Leben führen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Selbst wenn er es will, wie soll das funktionieren? Ja? Und das fand ich halt super, dass sie dann wirklich gesagt haben, okay, wir beenden das jetzt wortwörtlich mit einem Knall.
Ja.
Und es gibt keinen Zweifel. Es ist nicht so, okay, die Raketen schlagen ein, aber man sieht nicht, wie sie ihn treffen, so à la Dark Knight. Oh, er hat es noch geschafft. Er hat noch irgendwie, ist noch entkommen. Nein, James Bond ist tot. Und das ist auch relativ nah am Ende. Dann gibt es noch 1, 2 Szenen und dann ist der Film auch vorbei. Am Ende der Credits wird zwar eingeblendet, James Bond will return, aber ja, natürlich ist die Reihe James Bond nicht tot. Es ist ja natürlich klar. Also da wird es natürlich ein Reboot geben. Aber das hat mir dann wirklich sehr gut gefallen. Ich finde auch, es ist also so emotional, wie das aufgebaut ist, muss ich sagen, das fand ich schon sehr, sehr toll gemacht. Also,
ja.
Ich glaube, da gibt es einige James-Bond-Fans, die da mehr als eine Träne verdrückt haben. Ich fand es wirklich schön gemacht. Die Tatsache, er hätte sich retten können, aber wenn er das gemacht hätte, er hätte nie mit der Frau, die er liebt, wieder zusammenkommen können, geschweige denn sein Kind in die Arme nehmen können. Und ja, was ist das für ein Leben? Und da hat er sich dann natürlich entschieden, da zu bleiben und, ja, wie du schon gesagt hast, den Tod halt ins Auge zu blicken, direkt mit einem Lächeln. Und das war wirklich, also ich persönlich finde, das ist ein mehr als würdiger Abtritt für Daniel Craig. Weil er war ja auch so ein bisschen schon der etwas brutalere, der heftigere Bond. Und das ist einfach ein Abtritt, der passt perfekt zu diesem Charakter.
Wen hättest du denn gerne als nächsten James Bond?
Boah, das ist eine gute Frage. Es ist ja so einige Namen, die in den Ring geworfen werden, unter anderem Idris Elba, Henry Cavill. Ich würde tatsächlich gerne Idris Elba sehen, weil ich finde den Typen einfach cool.
Das stimmt.
Der könnte die Rolle perfekt spielen. Henry Cavill ist halt so ein bisschen, der wäre halt wieder so der typische James Bond.
Der Pierce Brosnan Bond.
Es wäre halt so ein bisschen der Pierce, so eine Mischung aus Pierce Brosnan und Sean Connery Bond. Der wird es bestimmt auch gut machen, aber mir wäre es irgendwie ein bisschen zu langweilig. Und ich finde, einen schwarzen Bond gab es noch nie, das wäre auf jeden Fall was Neues. Und ja, ich finde, Idris Elba ist ein saucooler Typ. Der könnte das bestimmt richtig gut spielen. Ihn so in so einem Smoking dann zu sehen mit Fliege, Martini in der Hand, warum eigentlich nicht?
Also ich denke auch, dass der sehr gute Chancen hat. Wen ich tatsächlich gerne sehen würde, wäre Tom Hardy.
Oh ja, das wäre auch super.
Einfach
ja,
nur halt wirklich für so ein bisschen dreckigen James Bond, aber den wird es nicht geben, wenn sie den Weg von Keine Zeit zu sterben weitergehen wollen. Aber ich stelle es mir halt vor, wie er so ein bisschen mit seiner Rowdy-Art da durch die Gegend kommt. Ja, so ein James Bond, der sich nicht zwingend an die Regeln hält. Wobei ich es ja wirklich interessant finde, weil James Bond ist jetzt ja tot, das heißt, es muss ja dann wieder ein neues Reboot geben. Wenn sie tatsächlich mal einen jüngeren James Bond gehen, der vielleicht ganz frisch in dieses 007 reinkommt. Also,
ja, das haben sie ja im Prinzip bei Casino Royale gemacht. Da war Danny Craig halt nicht so jung, aber es waren ja so die Anfänge. Also du hast ja gesehen, wie er zu 007 wird, genau.
Oh, okay, so siehst du mal, wie gut ich mich mit James Bond auskenne. Ja. Aber keine Ahnung, ein Robert Pattinson, der da halt ja halt frisch reinkommt und erstmal so seine Wege finden muss. Aber wenn es mit Casino Royale gab, dann ist es natürlich auch schon wieder gemacht, aber
ja gut, aber das könnte man ja sogar noch weiterspinnen. Ich meine, bei Casino Royale haben sie es in einem Film abgearbeitet, aber man könnte ja zum Beispiel
James Bond Begins.
Genau, so eine ganze Filmreihe darüber machen. Sag mal, 3-4 Filme und erst im letzten Film ist er offiziell 007 zum Beispiel. Ist, denke ich mal, schwierig durchzusetzen, aber dass man sich halt da wirklich nochmal mehr drauf fokussiert. Wie wird er denn tatsächlich zu diesem James Bond? Was macht ihn denn zu diesem James Bond eigentlich? Ja? Ja,
oder wie er von James Bond zum Bösewicht wird.
Oder sowas. Das wär auch mal interessant, ne? Dass wir mal einen bösen James Bond bekommen vielleicht.
Der irgendwie in den ersten Film gut ist, dann passiert was am Ende vom ersten Film, was ihn zweifeln lässt, im zweiten wird es verstärkt und im dritten Teil ist er der Bösewicht, der dann gegen die ganze Abteilung kämpft.
Ja, oder halt generell der MI6 wird halt eben als böse dargestellt. Das könnte ja auch sein. Ja? Also das wäre eigentlich
ganz... Ist das nicht in Mission Impossible so, wo der MI5... Wegen dem Mission Impossible wird doch auch auf einmal das ganze...
Ja. Irgendwie sowas war es, ja. Ich habe die Mission Impossible schon so lange nicht mehr gesehen, muss mir die echt mal wieder angucken. Genau. Aber um das Thema abzuschließen, wie gesagt, wir haben jetzt sehr viel an dem Film auch kritisiert, aber tatsächlich, wie gesagt, mir hat er tatsächlich aber trotzdem gut gefallen. Also der Film hat seine Schwächen definitiv, das hat aber für mich jeder Bond-Film. Aber er hat auch seine, finde ich, echt krassen Stärken. Also es gibt ein paar Action-Szenen, sind verdammt cool. Allein die Anfangsszene da in Jamaika, wenn er da mit dem Motorrad da rumfährt. Also die Szene kennt man aus dem Trailer schon, aber ich finde die sehr cool. Auch die Szene im Wald, die zwar vom CGI her nicht besonders gut aussieht, aber ich finde die so von der Grundidee ist die Szene echt cool aufgebaut. Das hat mir sehr gut gefallen mit der Verfolgungsjagd und allem. Fand ich ganz cool. Also der Film hat auch viele gute Momente und es gibt einen Haufen Easter Eggs und Anspielungen auf vorangegangene Bond-Filme. Zum Beispiel ist das Zitat, wir haben alle Zeit der Welt. Das ist ein ganz bekanntes Zitat aus, ich glaube, im Geheimdienst ihrer Majestät ist es, glaube ich, aus dem Film. Dann eben die ganzen Anspielungen, dass Bond eben nicht mehr so der Frauenheld ist, wie er mal früher war. Dann natürlich die Charaktere wie Felix Leiter, der natürlich auch schon vorher in einem anderen in den alten Bond-Filmen aufgetreten ist. Dann gibt es ja auch, hat ja Safin auch so einen Gefolgsmann, ich glaube, Primo heißt der, glaube ich. Der hat so ein künstliches Auge. Das ist so ein bisschen der schweigsame Henchman, den es ja auch irgendwie in jedem Bond-Film gibt, so à la Beißer zum Beispiel. Also man kriegt schon so ein paar schöne Anspielungen an die alten Bond-Filme auch geliefert. Auch eine der coolsten Szenen, wie ich finde, ist, wenn er durch das Hauptquartier des Bösewichts läuft, durch so einen runden Gang. Dann merkt er, dass jemand links von ihm steht, er dreht sich mit dem Schwung um und schießt. Was ja diese ganz markante Anfangsszene von jedem Bond-Film ist, ja, wo er da diesen, die man durch diesen Pistolenlauf sieht. Das fand ich sehr, sehr cool. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, von daher, also ich persönlich denke, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Hardcore-James-Bond-Fan ist und auf die ganzen Negativpunkte so ein bisschen darüber hinweggucken kann, ich finde, dann kriegt man einen ordentlichen Action, so einen schönen Action.
Ich finde, das Ende rettet halt tatsächlich viel.
Das Ende rettet sehr, sehr viel und wie gesagt, es gibt so zwischendrin immer mal ein paar Szenen, die ich sehr stark finde und die den Film einfach, finde ich, unterhaltsam machen. Es ist jetzt kein Meisterwerk, es ist bei weitem nicht der beste Bond-Film mit Daniel Craig, aber ich finde, es ist auch nicht der schlechteste. Wenn einen die 2 Stunden 43 Minuten Laufzeit jetzt nicht komplett abschrecken, ich finde, man hat da einen ordentlich unterhaltsamen Film. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und ja, wie gesagt, ich würde den Film jedem empfehlen, die auf coole Action stehen. Man kriegt eigentlich alles, was man braucht. Coole Schusswechsel, Verfolgungsjagden, exotische Orte, schöne Frauen. Also alles, was ein James-Bond-Film eigentlich ausmacht. Ja, wie gesagt, wem die Schwächen jetzt nicht so sauer aufgestoßen haben, dem kann ich den Film eigentlich auf jeden Fall empfehlen.
Auch wenn wir alles gespoilert haben.
Gut, dann sind wir jetzt auch mit dem Spoiler-Teil durch. Thomas, ich glaube, jetzt bleibt nur noch eines zu sagen und das wirst du uns jetzt sagen.
Richtig, denn es gibt nur eine wichtige Neuigkeit heute. Gail schluckt.
Ja.
Gail schluckt.
Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich auf deine Weisheiten irgendwie antworten soll.
Nix.
Ja, es ist vielleicht auch besser so, ja. Also es ist aber auf jeden Fall ein Zitat, was man sich mal zu Herzen nehmen kann.
Ja. Gut. Bei einem Charakter, den man sich auch zu Herzen nehmen sollte.
Auf jeden Fall.
23,5, das ist so viel.
Gut. Passt ja perfekt zu Bond. Sehr gut, dann haben wir dieses Thema auch abgeschlossen und ja, auch James Bond ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das Reboot kommt. Ich glaube, das hängt schon stark vom Erfolg des Films ab, aber ich rechne jetzt in den nächsten 5-6 Jahren erstmal nicht mit einem neuen Bond-Film. Also ich glaube, wir müssen sich jetzt erstmal ein bisschen Auszeit gönnen.
Ja, und dann gucken, wird es tatsächlich eine Frau, trauen sie sich einen nicht weißen James Bond zu nehmen?
Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Mal gucken, wie sich das über die Jahre hin noch entwickelt, auch wie sich die Situation in Hollywood dann entwickelt, wie kontrovers dann solche Themen immer noch sein werden.
Wird Gal Gadot die erste James Bond?
Emma Watson würde ich noch nehmen. Die kann alles spielen. Die hätte auch den Stil dafür, oder? So dieses stylische.
Ja, die ist ja so richtig British, wenn du das immer guckst.
Ja, eben, genau. Also das würde ich mir noch angucken. Gut, aber bis es soweit ist, verbleiben wir erstmal und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war One Take für diese Woche. Ihr habt Themenwünsche, Kritik oder Anregung? Dann teilt es uns mit unter onetakepodcast2020@gmail.com. Unseren Podcast findet ihr auf Spotify, Anchor, Apple Podcasts oder auch bei Podcast Addict. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.